T-minus 90 seconds and counting. All systems are go. We're about 90 seconds from the launch of Space Shuttle Discovery. T-minus 60 seconds and counting. We are transferring to orbiter internal power at this time. Discovery is now running off its three onboard fuel cells. Coming up on a go for auto-sequence start. And we have a go for auto-sequence start. Discovery's onboard computers have primary control of all the vehicle's critical functions. T-minus 17 seconds and counting. 15, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, boost ignition, and liftoff of the Space Shuttle Discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond.
Nozzles to swivel, aiming the shuttle for its precise target in space for main engine cutoff.
You have a good forward leg now and then.
Okay, you sound good.
Discovery Houston, negative return.
Copy, negative return.
Comport Nummer 327, Hixcovery. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 327. Comport, den ich am heutigen erst richtig fies regnerischen, jetzt geht's dann schon wieder, Freitag, dem 6. Juli 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:34.
Aber auch nicht mehr lange. Schnell raus da. Das Intro ist nebenbei Discovery auf, wenn ich mich nicht böse irre, STS 121 oder irgendwie so, aus 2006. Wobei 21 kann eigentlich gar nicht 2006 gewesen sein. Egal, jedenfalls ist schon länger her. Ist mir Anfang Mai im Internet über den Weg gelaufen und da hatte ich dann gedacht, Mensch, das kann ich euch auf und in die Ohren geben. Ein bisschen Hintergrund gibt es in Teil 3, genauso wie die Hixcovery sich in Teil 3 versteckt. Allerdings gibt es dann ansonsten auch noch wieder zwei Teile Politik, wie üblich. Und eben den dritten Teil mit Tech, Space und Mafia und dem Higgs. Und was ihr euch jetzt hier anhören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der sich eine riesengroße Terrorecke versteckt. Nur echt mit Verfassungsgeheimdienst und einem Amok-Suizid und mehr. 17 Grad, leid rainige, sagtet. Broken cloudsiger, sagtet. Das kann ich nicht bestätigen und so leid finde ich den Rain gerade nicht. Milde Grüße, die 17 Grad könnten auch, schon wieder vergessen, sein, die sich da wie 19 anfühlen. Comfort Level tun sie 17 und der Wind macht 9 bis Dings. Aus dem Northeast. Und weil mir das gerade zu regnerisch ist, kommt das Gerät mit Mobilfunkempfang in die Tasche. Und ich nehme ein Gerät, was ein bisschen wasserfester sein könnte. Moment. So, und dann hätten wir da mal, das ist echt dünn, hätten wir da mal eine Syrien-Meldung, nämlich da gab es am letzten Freitag die Meldung, dass das syrische Militär rund 170 Panzer an der Grenze zur Türkei aufgefahren hätte. Allerdings war das dann auch schon wieder irgendwie die letzte Meldung von dem Thema. So, keine Ahnung, was gerade in Syrien abgeht. Scheint irgendwie jetzt nicht mehr hip zu sein, sich über Syrien zu echauffieren. Beziehungsweise vielleicht ist irgendwem auch aufgefallen, dass das so ein bisschen lächerlich ist, wenn man sich über Syrien echauffiert, aber nicht über andere Länder, in denen die Situation ähnlich ungeklärt ist. Da wird es noch ein paar geben von. Von daher, ja, Syrien, blablabla. So, dann gibt's die riesengroße Terrorbox, die irgendwie diese Woche so groß geworden ist, dass ich sie dann auch noch unterteilt habe. Als wir dann nämlich die Verfassungsgeheimdienstbox in der Terrorbox hätten, die da losging letzten Freitag mit der Logistik. Der Verfassungsschutz steht nämlich wegen der Vernichtung von Akten im Zusammenhang mit der Neonazi-Morde-Serie weiter in der Kritik. Das Vorgehen der Verfassungsschützer sei nicht zu rechtfertigen, sagte der grünen Politiker Ströbele der Zeitung Die Welt. Der CDU-Abgeordnete Binninger meinte, der Vorfall sei nicht geeignet, Verschwörungstheorien den Boden zu entziehen. Eher im Gegenteil. Wenn Justamente genau an dem Tag, als sie offiziell angefordert werden, Akten vernichtet werden, dann formuliere ich mal vorsichtig, ist zumindest nicht offensichtlich, wie man denn jetzt behaupten will, dass das nicht zusammenhängen könnte. Wie der Vorsitzende des Untersuchungsausschusses zur Zwickauer Terrorzelle der SPD-Politiker Edati gestern mitteilte, sollte der Verfassungsgeheimdienst im November vergangenen Jahres Akten für die Bundesanwaltschaft zusammenstellen. Stattdessen seien jedoch Unterlagen vernichtet worden. Ja. Dann gab es am Samstag Löschequenzen. Das Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst unter seinem Präsident Heinz Fromm stehen nach der NSU-Aktenaffäre unter Druck. Innenschlexperte Stefan Mayer sagte der Blöd-Zeitung, die Affäre werfe die Frage auf, ob Fromm den Verfassungsgeheimdienst noch im Griff habe. Das müsse Konsequenzen haben. Am Mittwoch war bekannt geworden, bla bla bla. Die Frage, die sich mir hier die ganze Zeit aufdrängte, wer ist eigentlich der höchste Aufsichtsführende? Wessen Pflicht wäre es gewesen, in dem etwas über ein halbes Jahr seit bekannt ist, dass es die NSU gibt, auf den Verfassungsgeheimdienst einzuwirken? Also nach meinem naiven Verständnis der Aufgabenverteilung müsste das eigentlich ein gewisser Bundesinnenminister sein, von dem man spannenderweise überhaupt nichts gehört hat. Mal ganz davon abgesehen, dass ich hier jetzt einen riesengroßen Vorteil habe, dadurch, dass ich gerade die 33 Folgen her die November-Podcast-Folgen von mir selber vernommen habe, wo ich noch im Gehörgang habe, dass ein Herr Fromm nämlich damals schon zugegeben hat, ja, es sind Dinge nicht optimal gelaufen. Ja, derselbe Herr Fromm, der jetzt zugegeben hat, übrigens, da sind Akten vernichtet worden. Was ihm erst relativ kürzlich bewusst geworden sein will. Ja, also, dass die Geheimdienste Scheiße gebaut haben, ist schon lange bekannt. Warum dann jetzt irgendwie Leute aus dem Gebüsch gehüpft kommen und sagen, ja, also, dass ihr die Nazis morden durch die Lande ziehen lassen habt, das ist ja nicht schlimm. Dass ihr Akten vernichtet habt, von denen wir halt nicht wissen, was drin steht. Das ist jetzt schlimm. Ja, nee, ist klar. Ja, also die Frage, die sich mir halt aufdrängte, wenn man dann schon sagt, okay, der Fromm hat da nichts unter Kontrolle. Okay, wer hätte denn den Fromm unter Kontrolle halten sollen? Ein Herr Minister, soweit ich weiß. Ein parlamentarisches Kontrollgremium, soweit ich weiß. Beide sind dieser Aufgabe ganz offensichtlich nicht nachgekommen. So, dann gab es Salösch. Das Bundesterrorministerium, Innenministerium hat einem Zeitungsbericht zufolge in den vergangenen Tagen zwei islamistische Seiten im Internet löschen lassen. Das hat mit dem Verfassungsgericht gar nichts zu tun. Egal. Na, also von wegen, ja, man kann doch aber löschen statt sperren. Nee, also löschen geht ja nicht, sperren. Also salafistische Seiten löschen zu lassen, das ist sehr wohl möglich. Offensichtlich. Ja. Nö, dann. Es handele sich um Seiten der Gruppe Milatu Ibrahim aus Solingen in Nordrhein-Westfalen, schreibt die Welt am Sonntag. Na, oder anders ausgedrückt, also salafistische Seiten löschen, das ist dann sehr wohl möglich. Mhm. Ja, schön. Ist vielleicht auch kein Trilliardenmarkt. Gab's am Sonntag. Dann Schadfassungsdienst. Nach der Vernichtung von Akten im Zusammenhang mit der Neonazi-Morde-Serie sieht Verfassungsgeheimdienstpräsident Fromm das Ansehen seiner Behörde schwer beschädigt. Spannende Frage für zwischendurch. Die 10 Morde, die passiert sind, ohne dass ihr irgendwas mitbekommen haben wollt, obwohl die diversen Geheimdienste Informanten in der Szene hatten. Das war nicht schlimm. Schlimm ist es erst, dass ihr jetzt Akten gelöscht habt, ja? Ich will nur noch mal fürs Protokoll festhalten, also Morde sind weniger schlimm als Akten, die eventuell Informationen zu Morden enthalten könnten, die dann gelöscht werden. Die Akten, nicht die Morde. Ich versuche da hinten gerade mal einem Müllwagen zu entkommen. Na? Fromm sagte dem Magazin Der Spiegel, nach seinem Kenntnisstand handle es sich um einen Vorgang, wie es ihn in seiner Amtszeit bisher nicht gegeben habe. Plus, wer will uns eigentlich ernsthaft erzählen, dass ein zugegeben leitender Angestellter, aber nicht Chef der Behörde, einfach mal so Akten in den Schredder hauen kann? Wer will uns das eigentlich erzählen, dass der eigenmächtig handeln kann? Dass der überhaupt in der Lage ist, sowas zu tun? Das glaube ich nämlich nicht. Okay, der hält da an. Ja, wenn der da anhält, dann habe ich eine Chance, dem zu entkommen. Na, also das Märchen von wegen, da hätte ein Mensch alleine gehandelt. Wie sage ich's? Es erscheint mir nicht glaubwürdig. Es erscheint mir an den Haaren herbeigezogener Bullshit. Huch, das war jetzt doch nicht die höfliche Formulierung. Na, also die Behauptung, da hätte einer alleine einfach so Akten in den Schredder werfen können. Akten, die zu dem Zeitpunkt bereits angefordert waren. Ja, nö. Also entweder reden die alle nicht miteinander. Das wäre dann ein Fall von, okay, die haben die ganze Organisation nicht im Griff. Oder der wusste sehr wohl, dass die Akten angefordert sind und hat die aus Gründe hier noch zu klären zur Vernichtung. Bestimmt. So. Hier kommt der Müllwagen mit Sicherheit nicht hin. Ist nebenbei 8.35 Uhr. Sagt das iPhone gerade in der Jacke. So, dann hätten wir BF-Manipulation. Das ist mir nicht als DPA-Meldung begegnet, sondern nur als Spiegel vorab. Im Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst wurde nämlich nicht nur Akten über Neonazis vernichtet, sondern nach Spiegelinformationen offenbar auch Computerdateien manipuliert. Präsident Fromm äußerte sich erstmals zu den Reaktionen und räumt einen erheblichen Vertrauensverlust ein. Bla 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 bla. Ein Mitarbeiter des Referats 2b ließ am 11. November vergangenen Jahres Akten über V-Leute beim rechtsextremen Thüringer Heimatschutz vernichten. Blabla, nach Spiegelinformationen haben Beamte im BFV offenbar auch Computerdateien bewusst lückenhaft geführt. Seinem internen Untersuchungsbericht, den das Amt wohl Ende 2011 erstellte, geht hervor, dass die Werbungsdatei der Abteilung 2 nicht alle tatsächlich durchgeführten Werbungsfälle enthielt. Das ist für später noch interessant, Na, also die V-Leute-Datei ist nicht vollständig, sagt der Spiegel, sagt eine interne Untersuchung, von der wir die ganze Woche über nichts mehr vernommen haben, zumindest nicht aus den großen Medien. Da weise ich nur schon mal darauf hin, das wird gleich noch interessant. Da gibt es nämlich Behauptungen, die mit dieser Information im Hinterkopf weniger glaubwürdig sind als ohne sie. Einige Fälle, so heißt es in dem Papier, seien schlicht nicht in die Datei eingetragen worden, während andere aus operativen Gründen herausgehalten worden seien. So. Na, oder anders ausgedrückt, die Akten, die es gibt, / gab, sagt der Geheimdienst selber, sind nicht vollständig. So, dann gab es die Frommbitte, die ich mir hier am Montag reingeklebt habe. Der Präsidödel des Verfassungsgeheimdienstes Heinz Fromm hat Innenterror Hans-Peter Terrorich um Entlassung gebeten, berichtet die Rheinische Post zur Unterbrochung auf Regierungskreise. Damit ziehe Fromm die Konsequenzen aus den Pannen bei den Ermittlungen gegen die Neonazizelle nationalsozialistischer Untergrund ist. Oder so. Sowie die jüngste bekannt gewordene Vernichtung brisanter Akten von Verfassungsgeheimdiensten, Geheimdienstlern im Zusammenhang mit der NSU. Er hat um seine Entlassung gebeten. Bei einem normalsterblichen Angestellten hätte das geheißen, hey, du hast selbsttätig an deiner Arbeitslosigkeit mitgewirkt, du wirst die nächsten 3 Jahre kein Geld bekommen. Nun ist der Herr Fromm verbeamtet, deswegen fällt er sowieso nicht in die Regelungen, sondern in seinem Alter von jetzt 63, zum Zeitpunkt seiner dann Entlassung 64 Jahren, kann er ja frühzeitig in die Pension gehen, bei vollen Bezügen im Zweifelsfall. Oder anders ausgedrückt, das ist keine Konsequenz, die ihm wehtut. Das ist eher im Gegenteil. Ja, die Frage, die man da aufstellen kann, ist, warum zum Fick ist eigentlich keiner der Geheimdienstoberen vorher bereits rausgeschmissen worden? Weil die Geheimdienstoberen, die selber zugegeben haben, dass sie Informanten in der rechten Szene hatten, aber von den Morden jahrelang nichts mitbekommen haben wollen. Das ist eine Frage, die ich mir ja schon im November, als bekannt wurde, dass es die Nazis gab, die Nazi-Terrorzelle. Da habe ich mir die Frage schon gestellt, wie es denn eigentlich sein kann, dass sie alle nie was mitgekriegt haben wollen davon. Aber ja. So, also am Montag hat Fromm um seine Entlassung gebeten. Kurz danach, hier 2 Stunden später in meinem Feedreader aufgeschlagen, nahm Brüllrich die Bitte des 63-Jährigen auf Versetzung in den Ruhestand zum 31. Juli an. Also auch noch nicht mal mehr irgendwie hier so zeitnah, sondern ja, auch zum nächsten passenden Termin passt schon. Na, jeder normal sterbliche Angestellte, ne? Wie war das? Emily? Was hat die gemacht, Böses? Pfandbons eingelöst? Im Wert von 1 Euro wie viel? Die sollte fristlos rausgeworfen werden. Hier, ein Geheimdienstchef hat mutmaßlich entweder seine Behörde nicht im Griff oder verheimlicht größere Dinge. Ja, ach, wann ist es Ihnen denn recht, wenn Sie in die Rente gehen? Na, schon komisch. Aber hey, Geheimdienste, die sind ja viel wichtiger. Das ist was ganz was anderes. Aber ja. Schwupp. So, da gab es den Steinfrommer, weil SPD-Fraktionsbrüller Frank-Walter Steinschreier. 40. Den Rücktritt von Verfassungsgeheimdienstpräsident Heinz Fromm als politisch anständig, aber richtig und notwendig bezeichnet hätte. Er übernehme damit die Verantwortung für ein nicht zu rechtfertigendes Verhalten seiner Mitarbeiter, sagte Steinschreier in Berlin. Er bezog sich auf die Vernichtung, bla, Fasel, Fasel, bla. Nur nochmal für den Hinterkopf, der Herr Steinschreier als Präsident des Bundeskanzleramts vor noch gar nicht allzu langer Zeit hatte mit Geheimdiensten im Zweifelsfall auch mehr als nichts zu tun. Könnte sich also auch die eine oder andere unangenehme Frage gefallen lassen müssen, sollte man denn mal ernsthaft nachgucken, wie es denn eigentlich sein kann, dass 10 Jahre lang 3 Menschen durch die Lande ziehen und Anführungszeichen Döner Anführungszeichen umbringen. Und niemand will irgendwas mitbekommen haben. Ja, also, ja. Nehmen wir einfach mal zur Kenntnis, aus der SPD wird es keine Kritik am Geheimdienst geben. Zumindest keine, die auch nur ansatzweise glaubwürdig wäre. Das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Dass es da jetzt keine Partei, abzüglich der Linken im Bundestag, gibt, die ernsthaft sagen kann, dass finden wir jetzt aber gar nicht lustig. Also okay, sagen können sie es schon, aber sie sind halt alle unglaubwürdig. Dennoch bedauere er, dass Heinz Fromm sein Amt so knapp vor dem Ruhestand auf diese Weise verlasse, sagte Steinschreier. Ja, schade, dass die Inkompetenz, die erwiesene Inkompetenz oder Verheimlichung anderer Dinge, leider rausgekommen ist. Ja, tut mir ja auch leid. So. Plus, schade, dass der Mensch so weich fällt. Dann gab es die späte Mehrkritiker, weil nämlich der Rückzug von Verfassungsgeheimdienstpräsident Fromm nach Ansicht vieler Politiker nur ein erster Schritt bei der Aufarbeitung der Ermittlungspannen in der Neonazi-Mordserie wäre. Bundesjustizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger hat sich von unter irgendeinem Stein hervorgegraben und formulierte, in Berlin die eigentlichen Fragen seien noch unbeantwortet. Ja, es müsse gewährleistet werden, dass die jetzt zutage getretenen gravierenden Fehler in Zukunft vermieden würden. Die Fraktionschefin der Grünen, Künast, beklagte eine Unordnung in den Dateien etwa über V-Leute. Ah, oder anders ausgedrückt, jetzt merken die, dass im Geheimdienst übrigens Dinge nicht perfekt gelaufen sind. Nur nochmal von Hinterkopf, ich habe vor über einem halben Jahr den Fromm vernommen, gehört, gelesen mit den Worten, ja, es wären Fehler passiert. Zu mir neunten Feld, ja, ach, woran habt ihr es gemerkt? In der Tatsache, dass 10 Mordopfer da rumliegen? Von denen eins dummerweise eine Polizistin war und es deswegen sich nicht alles als, ja, ach, das werden die Türken untereinander gewesen sein, warum Türken dann auch Griechen umbringen, ja, ach, pff, Mafia halt. Ja, da ließ sich das leider nicht unter den Tisch kehren, nicht. Ja, aber dass da Fehler passiert sind, ja, das ist einigermaßen offensichtlich. Also ich meine, wer behauptet, dass Morde passieren können, einfach mal so, ohne dass irgendjemand irgendwas nachguckt, ja, pff, ja. Der hat auch irgendwie noch dringend eine Brücke zu kaufen. Ich habe hier nur gerade keine zur Hand. Ja. So, am Dienstag gab es dann Claire Dati, der Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses im Bundestag. Dati pochte weiterhin auf eine umfassende Aufklärung der Aktenvernichtung beim Verfassungsgeheimdienst. Der Vorgang sei ein unglaublicher Skandal. Bla, Pudusta, Plusta, bla. Na, ey, was mir an der Stelle dann anfing aufzufallen... Sie stürzen sich jetzt alle auf die Aktenvernichtung. Die Tatsache, dass der Geheimdienst jahrelang überhaupt nichts mitbekommen haben will, ist plötzlich nicht mehr wichtig. Ja? Also die Morde, die fragen Sie mich jetzt gerade nur für die Morde? Ja, das finden wir schlimm. Aber gucken Sie mal, viel schlimmer ist, dass die Akten vernichtet wurden. Ist klar. Die Prioritäten habt ihr irgendwie ein bisschen falsch. Ja, so Aktenvernichtung ist schon echt scheiße. Weist auch darauf hin, dass also entweder der Behördenchef seine Leute nicht im Griff hat oder es Anweisungen gibt, von denen wir nichts wissen. Dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, diese Anweisungen ausfindig zu machen und sie zur Kenntnis zu nehmen. Vor allen Dingen zur Kenntnis zu nehmen, wer da eigentlich befohlen hat, dass da nichts rauskommen soll. Dass da Leute umgebracht wurden, das ist ja, ne? Das sah mir schon heftig nach. Guck mal, sie stürzen sich jetzt alle auf die Aktenvernichtung. Burying at its best. Wir nehmen gar nicht mehr zur Kenntnis, dass es eigentlich darum geht, dass da übrigens so bummelig 10 Leute umgebracht wurden. Dass jahrzehntelang niemand mitbekommen hat, dass die mit derselben Waffe durchgeführten Morde vielleicht irgendwie zusammenhängen könnten. Dass Nazis durch die Lande ziehen können und Menschen umbringen können. Und nur nochmal für den Hinterkopf, den bösen linken Terrorististen wird vorgeworfen, dass sie Autos anzünden hätten wollen. Oder in Berlin sogar Autos angezündet hätten. Ja? Ein Vorwurf, der dummerweise durch die Realität nicht bestätigt gefunden hat. Ja, und die schlimmen Islamististen, die hätten vor, schlimme Dinge tun zu wollen. Die werden dann immer hops genommen, werden dann für Jahrzehnte in den Knast gekippt. Und die Nazis, die sind einfach mal jahrzehntelang rumgezogen, haben Leute umgebracht. Ja, Mensch, also wenn das nicht mindestens eine Bundesverdienstmedaille wert ist, dann weiß ich auch nicht. So, dann gab es Your FDP. Der FDP-Bundestagsabgeordnete Patrick Kurt hält in der Neonazi-Aktenaffäre juristische Schritte gegen den Verfassungsgeheimdienst für möglich. Man sei bald dabei zu prüfen, inwiefern die Parlamentarier auch juristisch gegen falsche Aussagen und Vertuschung vorgehen könnten, sagte das Mitglied des Parlamentarischen Kontrollgremiums der Mitteldeutschen Zeitung. Wichtige Akten im Zusammenhang, bla bla, Fassel, bla bla. Frage, die sich mir dabei aufdrängte, was haben eigentlich die Damen und Herren Abgeordneten seit November, seit rauskam, dass die Nazis für die Morde zuständig waren, getan? Haben sie intensiv Eierkraulen betrieben? Ja, weil, also mir wäre nicht bekannt, dass sie irgendwie auch nur angesetzt hätten, irgendwas aufklären zu wollen. Ja, es gibt da den komischen Untersuchungsausschuss. Was hat der Untersuchungsausschuss gemacht? Naja, hat Zensirka eingeladen und der hat gesagt, ja, es war nicht alles perfekt. Ach, woran haben sie das jetzt erkannt? Na, also, was genau haben die Parlamentarier eigentlich versucht zu tun? Und wie weit sind sie gekommen? Würde mich bei Gelegenheit mal interessieren. Nur so, just for information. So, dann gab es am Dienstag noch den Opferform, weil nach dem Rücktritt von Verfassungsgeheimdienstpräsident Heinz Fromm und der umstrittenen Vernichtung von Akten die SPD Reformen und ein Umdenken bei dem Geheimdienst fordert. Wir brauchen einen umfassenden Mentalitätswechsel, sagte Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann der dpa. Der Verfassungsgeheimdienst müsse weg vom Schlapphut-Image. Vielleicht müsste man auch erstmal aufhören, einen Geheimdienst, gegründet von Alt-Nazis, gegen die Rechten einsetzen zu wollen. Weil, der ist gegründet von Alt-Nazis. So wie es in Deutschland meines Wissens keinen Geheimdienst gibt, in dem nicht Nazis eine mindestens wesentliche Rolle gespielt haben. Na, mal ganz davon abgesehen, nur noch mal fürs Protokoll. Wenn es schlimm ist, dass in der Stasi-Unterlagenbehörde ehemalige Stasi-Angestellte arbeiten, dann wäre es mindestens mal zu prüfen, ob es denn nicht ähnlich unpassend ist, wenn Nazis in einem Nazi-Aufklärungsgremium tätig sein wollen. Na, wäre mal zu prüfen. Gegebenenfalls ist es ja nicht schlimm, aber da würde mich da die Begründung schon interessieren. Na, also wenn man den Stasi-Opfern nicht zumuten kann, dass sie von ehemaligen Stasi-Leuten in der Stasi-Unterlagenbehörde kontaktiert werden könnten, beziehungsweise die sehen könnten. Na, wir haben da Geheimdienste, da ist bekannt. Na, Operation Gehlen war, glaube ich, irgendwie der BND. Na, Operation Gehlen, ein Alt-Nazi macht einen Geheimdienst auf. So, dass die kein akutes Interesse daran haben könnten, rechte Gewalt aufzuklären. Auf die Idee könnte man irgendwann mal kommen. Na? Aber hey, also, da ein dreiköpfiger Affe. Sie haben die Akten vernichtet. Ja, ein bisschen sehr dreiköpfig, der Affe. Na, also, da haben sich mir halt die zwei Fragen aufgedrängt. Warum eigentlich erst jetzt? Warum fällt dem Herrn Oppermann erst jetzt auf, dass man was ändern könnte? Na, ich dachte, im November wäre klar geworden, okay, also die Geheimdienste haben nicht funktioniert. Zeit, sich mal Gedanken drüber zu machen, was man da besser machen kann. Und wie sollen denn eigentlich Nazis aufklären? Mal ganz davon abgesehen, die NPD existiert nur deswegen, weil da V-Leute geführt werden. Weil da Nazis mit Geld beworfen werden für Informationen. Ob diese Informationen wertvoll sind, ich drücke es mal vorsichtig aus, kein Geheimdienst will irgendetwas mitbekommen haben von den Morden. So, dann gab es die Brüderung. Innenterrorist Hans-Peter Brüllrich hat nach dem Rückzug von Verfassungsgeheimdienstpräsident Heinz Fromm weitere Konsequenzen in der Behörde angekündigt. Die Wände werden in einer anderen Farbe gemalt. Hui. Das, was passiert sei, dürfe nicht passieren, sagte er im Deutschlandfunk. Verfassungsschützer hatte nackt und zur Rechten Szene geschreddert, nachdem die Zwickauer Neonazi-Zelle aufgeflogen war. Man müsse sich grundsätzlich Gedanken machen über die Arbeitsweise der Behörde, so Friedrich. Der Nachrichtendienst sei ja nicht für sich da, sondern für die Information der Abgeordneten als Vertreter der Bevölkerung. Guter Witz. Nächster Witz. Aber hab ich mir am Dienstag reingeklebt. Dann gab es den V-Blick. Im Berliner Amtssitz des Verfassungsgeheimdienstes haben Abgeordnete des Bundestages damit begonnen, Akten zum Thema Rechtsextremismus zu sichten. Dabei erhalten die Obleute des Untersuchungsausschusses zur Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund auch die realen Namen von V-Leuten zur Kenntnis. Bis zum Abend sollen sie Einblick in insgesamt 26 Aktenordner nehmen. Dass man an einem Tag 26 Aktenordner so weit durchgesehen haben kann, dass man wissen kann, was an wichtigen Informationen drin ist, glaube ich gerne. Dass sie die komplett zur Kenntnis genommen haben wollen, glaube ich nicht. Vor allen Dingen, ob Leute, wenn ich mich da nicht böse irre, ist das pro Partei einer. Das heißt, da sitzen dann, wenn es mal hochkommt, 5 Leute. Und die blättern in 26 Aktenordner. Na, die werden ja alles wissen hinterher. Der Obmann der Unionsfraktion Binninger sprach von einem Novum in der Geschichte der deutschen Innenpolitik. Vorher war bekannt geworden, dass Blafasel. Blabla. Und übrigens den Thüringer Landesverfassungsgeheimdienstchef, den haben sie dann auch abgesägt. Wo habe ich den eigentlich? Hatte ich den nicht hier auch irgendwo rumliegen? Ach, da habe ich den. Ja. Okay. Dann gab es nicht NSV, weil nämlich am Mittwoch rauskam, die 8 V-Leute des Bundesverfassungsgeheimdienstes in der Thüringer Neonazi-Szene zählten nicht zur Terrorgruppe NSU oder dem Umfeld der Gruppe. Fußnote. Es gibt keine Akten, aus denen hervorgeht, dass einer von den in den Akten dokumentierten V-Leuten zur NSU gehöre. Na, jetzt nehmen wir nochmal zur Kenntnis, der Verfassungsgeheimdienst hat selber zugegeben, die Akten sind unvollständig. Dass es jetzt keine Akten gibt über eine V-Person in der Nazi-Gruppe, ist also eine Nullaussage. Der sagt einfach nur, es gibt keine Akten. Punkt. Weitergehende Schlussfolgerungen verbieten sich schon alleine dadurch, dass bekannt ist, dass die Akten unvollständig sind. Aber da gab es dann... vorher gibt es noch den Herr Sammen, weil Bayerns Innenterrorist Herr Mann angesichts der Pannen bei der Aufklärung der Neonazi-Mordserie einen versteckten Informationsaustausch zwischen Verfassungsgeheimdienst und krimineller Polizei gefordert hat. Es sei ja kein Selbstzweck, dass die Verfassungsgeheimdienstbehörden Informationen sammelten, sagte der CSU-Politiker im Deutschlandfunk. Die klare Trennung der Arbeitsbereiche müsse aber beibehalten werden. Weil, was er nämlich gerne hätte, ist eine geheime Bundespolizei. Herr Gottwin, kommen Sie bitte mal kurz vorbei und erklären dem Herrn Mann, warum es eine dumme Idee ist, Geheimdienste und Polizei miteinander zu verwirbeln. Habe ich mir gestern reingeklebt. Dann gab es die Löscherie, weil der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages dem Bundesverfassungsgeheimdienst ein vernichtendes Zeugnis beim Umgang mit Akten ausgestellt hätte. Unionsobmann Clemens Binninger sagte nach der Befragung eines ehemaligen Referatsleiters, und zwar genau genommen des Referatsleiters, der für die Löschung verantwortlich sein soll und natürlich völlig alleine gehandelt hat, weil, sollten sie auffliegen, werden wir nicht zugeben, irgendetwas mit ihnen zu tun gehabt zu haben. Ja, natürlich haben die alle alleine gehandelt. Genau wie die Nazis jahrelang immer alleine gehandelt haben. Das waren alles Einzelfälle. Bedauerliche Einzelfälle. Da haben mal 3 Nazis sind mal durch die Lande gezogen und haben 10 Leute umgebracht. Ach Mensch, 10 Einzelfälle. Na, also, die Art und Weise, wie Akten gespeichert oder gelöscht werden, erinnere eher an eine Lotterie als an ein seriöses Prinzip. Der Referatsleiter war darin involviert, dass Akten vernichtet wurden, nachdem die Terrorzelle aufgeflogen war. Warum die Akten vernichtet wurden, ist noch unklar. Ja, haben Sie ihn nicht gefragt? Warum haben Sie die Akten vernichtet? Ja, weil da ein dreiköpfiger Affe. So, dann gab es... Fromm Ruder, weil Fromm dann nämlich auch vor dem Untersuchungsausschuss Fehler bei den Ermittlungen zur Mordserie eingeräumt hätte. Bezüge zum Rechtsextremismus seien nicht festgestellt worden. Weil ihr sie nicht gesucht habt? Weil ihr sie nicht wahrnehmen wolltet? Oder warum? Na? Die Suche nach den in die Illegalität Verschwundenen sei nach 2001 eingestellt worden. Warum? Na, bei denen nur noch mal zum Hinterkopf. Bei denen sind in einer Garage Rohrbomben gefunden worden. Heutzutage würde es völlig ausreichen, wenn ein Islamistist mit auch nur der Hälfte an Beweismitteln gefunden würde, um ihn zum schlimmen Al-Qaida-Terroristen zu stempeln und für Jahrzehnte im Knast verschwinden zu lassen. Aber die Nazis konnten einfach so abtauchen. Ja, schön. Blabla, Ansehensverlust. Er wisse nicht, ob es dafür irgendwann eine nachvollziehbare Erklärung gegeben werde. Och, ich hätte eine, aber die ist Verschwörungstheorie. Dann gab es noch Weiterdacht, auch nach Akteneinsicht und der Aussage von Verfassungsgeheimdienstpräsident Heinz Fromm, CNFDP und Grüne den Verdacht nämlich nicht ausgeräumt, dass Nazi-Terroristen als V-Leute geführt wurden. Angaben zu einer Frau, die angeworben werden sollte, passten auf NSU-Mitglied Beate Zschäpe, sagte der Obmann der FDP im NSU-Untersuchungsausschuss Hartfried Wolf. Weil da gab es nämlich, das muss dann vorher gewesen sein, ja, da gab es dann nämlich auch eine Aussage, dass, da haben wir noch einen. Köln fehlt. Egal. Da gab es dann auch eine Aussage, dass Friedrich sich vor die Presse gekullert hat, beziehungsweise gekullert hat sich erst in den Tagesthemen. So von wegen, nein, also Beate Schäfer hätte man zu keinem Zeitpunkt versucht anzuwerben. Das stehe ja in den Akten. Herr Friedrich, Ihnen ist bekannt, dass der Geheimdienst selber intern zugegeben hat, die Akten sind unvollständig, dass in den jetzt existierenden Akten es keine Akte gibt, dass Frau Schäfer angeworben wurde. Ist ein Nullbeweis. Weil wer oder was sagt Ihnen, dass nicht genau die Akte, in der über die Anwerbung und Führung von Beate Z. Informationen drinne stünden, gerade versehentlich rechtzeitig im Schredder gelandet ist? Na, wissen Sie überhaupt, was im Schredder gelandet ist? Und sollten Sie wissen, was im Schredder gelandet ist? Ist das mit der Aktenvernichtung bei Ihnen aber nicht so richtig Töfte, ne? Wenn man die Akten rekonstruiert kriegt, trivial, nachdem sie im Schredder gelandet sind, dann sind Sie ein verdammt blöder Geheimdienst, der nicht mal in der Lage ist, Akten zu vernichten. Also so oder so, aus dem Ding kommen Sie jetzt nicht mehr raus. Na, also es gab ja auch kurz nachdem die NSU aufgeflogen ist, schon das erste Gerücht, ja, es könne sein, dass Frau Schäpe eine V-Frau gewesen wäre. Na, mal ganz davon abgesehen, gab es ja dann in Köln, da bei dem Mord im Internetcafé, auch eine V-Person, die untergetaucht ist. Der kleine Adolf, wenn mich nicht ganz viel täuscht. Oder anders ausgedrückt, nein, dass da nicht im Umfeld von und so weiter da V-Leute gewesen wären, das ist eine Behauptung, die ich, vorsichtig ausgedrückt, für an den Haaren herbeigezogen halte. Na? Oder ein bisschen anders ausgedrückt, natürlich ist die vom Geheimdienst, sind die vom Geheimdienst gesteuert gewesen. Beweis, dass sie es nicht waren. Viel Spaß. Und nein, Akten, aus denen nicht hervorgeht, dass sie gesteuert wurden, reichen mir da nicht. Ich hätte gerne eine Akte, ja, wir haben es versucht. Wir haben sie aber nicht gekriegt. So eine Akte gibt es meines Wissens nicht. Oder nicht mehr. Ne? Und solange es so eine Akte nicht gibt, sind alle Behauptungen, nein, also vom Geheimdienst werden die aber nicht geführt worden. An den Haaren herbeigezogen. Behauptungen, Schutzbehauptungen. Könnt ihr gerne versuchen. So. Genau, das dazu. Dann gab es die Flohgranate, weil nämlich mit einer Handgranate im Koffer ein 71-jähriger Amerikaner von Berlin zurück in die USA fliegen wollte. Er löste am Flughafen Berlin-Tegel Bombenalarm aus, sagte ein Sprecher der Bundespolizei. Ein Teil des Flughafens wurde kurzzeitig gesperrt. Eine Gefährdung des Luftverkehrs konnte nicht ausgeschlossen werden, fügte der Sprecher hinzu. Spezialisten der Bundespolizei fanden in der Granate Sprengstoff. Allerdings war der Zünder entfernt worden. Der 71-jährige hat dann behauptet, sie auf einem Flohmarkt in Belgien erworben zu haben. Jani ist klar. So, genau, dann gab es Thüringen, da gab es nämlich zwei Meldungen. Erst am Dienstag, 16.38 Uhr, hat der thüringische Innenterrorist Jörg Geibert trotz wachsenden Drucks weiter am Verfassungsgeheimdienstpräsidenten des Landes Thomas Sippel festgehalten hat. Wegen, weil geht ja mal gar nicht. Und dann 18.44 Uhr ist mir im Viehtrieder begegnet, Thüringens Verfassungsgeheimdienstpräsident Thomas Sippel muss wegen der Affäre um die Neonazi-Terrorzelle sein Amt aufgeben. Lange hat er also nicht gehalten. Der Innenterrorist hat erst noch gesagt, nein, den entlassen wir auf gar keinen Fall. Und zwei Stunden später ist mir dann im Viehtrieder begegnet, ja doch, haben wir rausgeworfen. Ja, schön das. Dann gab es auch noch den Köln-Fail, weil der NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestages weitere Fehleinschätzungen des Verfassungsgeheimdienstes aufgedeckt hatte. Die Politikerin der Linkspartei Petra Pau sagte nach der Ausschusssitzung in Berlin, die Ermittler hätten bereits 2004 erkannt, dass das Nagelbombenattentat in Köln nach dem Muster der internationalen Neonazi-Organisation Combat 18 abgelaufen sei. Die Hinweise seien aber folgenlos geblieben. Oder anders ausgedrückt, schon 2004 gab es Vermutungen, dass es sich dabei um Nazitaten gehandelt haben könnte. Übrigens, Köln-Nagelbombenanschlag, wenn ich mich nicht ganz böse irre, ist das genau der Fall, wo von der Staatsanwaltschaft beauftragt Beweismittel vernichtet wurden. Ja, auch da wäre dann mal die spannende Frage, wie es denn eigentlich dazu kommen konnte. Wenn es schlimm ist, dass Akten gelöscht werden, warum ist es weniger schlimm, wenn Beweismittel vernichtet werden? Aber ja. So, dann gab es in Karlsruhe auch noch einen Fall, da sind nämlich Geiseln genommen worden bei einer Zwangsräumung. Gab es am Mittwoch eine Geiselnahme, laut Polizei gibt es auch eine Geiselnahme und vermutlich mehrere Verletzte. Ein Stückchen später gab es dann nicht mehr nur noch Verletzte, sondern Tote, derer eine fünfte tote Person ist dann erst später gefunden worden. Die Polizei hat die Wohnung des Geiselnehmers gestürmt, als sie Brandgeruch wahrnahm. So der Geiselnehmer war es bei einer geplanten Zwangsräumung in einem Mehrfamilienhaus in der Karlsruher Nordstadt gekommen. Und ein Stückchen später sagte dann auch irgendwer, das sah geplant aus. Genau, weil der Geiselnahme in Karlsruhe hat der Täter nach Angaben der Staatsanwaltschaft seine Opfer regelrecht hingerichtet. Die Polizei geht von vierfachem Mord aus. Die Tat sei geplant gewesen. Der Gerichtsvollzieher habe mit dem schlimmen Verlauf zu keinem Zeitpunkt rechnen können, sagte Oberstaatsanwalt Spitz. Der Täter sei zuvor nicht wegen Gewaltdelikten in Erscheinung getreten. Das wird also wieder mal die Killerspiele. Ach, der ist zu alt für Killerspiele. Ja, schade aber auch. Ja, oder anders ausgedrückt, huch. Wie konnte das denn kommen? Ich weiß auch nicht. Ja. So, dann gab es Londnamen, weil nämlich in London, 3 Wochen vor Beginn der Olympischen Spirenzchen, die Polizei 6 Terrorverdächtige festgenommen hätte. Es gehe um den Vorwurf der Anstiftung, Vorbereitung und Beauftragung von Terrorakten, teilten die Behörden mit. Eine direkte Verbindung zu den Sportgroßereignissen bestehe aber nicht. Koinzidenz geradezu. Aber ja, da haben sie also angebliche Terroristen festgenommen. Und genau, das war die Terrorecke. Wow, hat mich ja nur eine ganze Podcast-Teilfolge gekostet. Aber hey, da hätte ich dann noch die Posthöhung, weil die Deutsche Post nämlich über eine Portoerhöhung für Briefe in Deutschland nachdenken würde. Botschaft an mich, sollten Sie das tun, muss ich neue Briefmarken erwerben, um Notfallbriefmarken für Krankenhausgeschichten dabei zu haben. Aber ja, also die denken da mal einfach drüber nach, Porto teurer zu machen. Dann gab es Atommeldungen, eine Preisminihöhung, weil nämlich die Strompreise in Deutschland sich durch den beschlossenen Atomausstieg voraussichtlich nur leicht erhöhen würden, geht aus einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag von Greenpeace Map hervor. Ja, dass Greenpeace genau so ein Ergebnis haben will, heißt effektiv für mich, ich kann der Studie dummerweise nicht weiter trauen, als ich sie werfen kann. Schade. Und gestern gab es dann noch eine Bepelassung. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat eine Klage des RWE-Konzerns gegen die vorübergehende Stilllegung des Atommeilers Biblis zugelassen. In der Begründung heißt es, das Stromunternehmen habe ein berechtigtes Interesse zu erfahren, ob die Anordnung der Landesregierung im März 2011 rechtmäßig gewesen sei. Das Umweltministerium hatte als Reaktion auf die Atomkatastrophe im japanischen Fukushima 2 Biblis-Reaktorblöcke vorübergehend, vorläufig, ich betone vorläufig, abschalten lassen. Ein Termin für die Verhandlung steht aber noch nicht fest. Und Japan hat dann, wie geplant, das erste Atomkraftwerk wieder ans Netz genommen. Und zwar gestern. Japan produziert seit heute wieder Atomstrom und wieder Betreiber Kansai Electric mitteilte, ging am Morgen der Reaktorblock 3 des Kraftwerks Oi, wie immer man das ausspricht, im Westen des Landes ans Netz von irgendwelchen, damit verbundenen Problemen hat man natürlich nichts gehört, weil völlig überraschend hört man von Problemen nichts. Ja, das ist jetzt auch echt wirklich überraschend. Schwupp. Und dann gab es auch einen Abschlussbericht eines Untersuchungsausschusses des japanischen Parlaments, dass nämlich die Katastrophe im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi vermeidbar gewesen wäre. In dem Bericht heißt es, die Katastrophe sei zwar von Erdbeben und Tsunami am 11. März 2011 ausgelöst worden, dennoch könne der folgende Unfall im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi nicht als ein Naturdesaster angesehen werden. Es war ein schwerwiegendes Desaster von Menschenhand. Ja, zum Beispiel die Tatsache, dass die Reaktoren falsch designt waren, dass eine große Welle tatsächlich sämtliche Stromversorgung komplett wegkrümeln konnte, dass offensichtlich schon beim Erdbeben Reaktordruckbehälter gerissen sind. Oder anders ausgedrückt, zu dem Zeitpunkt die Stabilität der Brennelemente da drinnen nicht mehr sicher war. Ja, und dass sie danach schlicht und ergreifend überhaupt kein Handbuch hatten, nach dem sie handeln hätten können. Ja, also ich meine, hallo, mit Helikoptern da drüber fliegen und Wasser auf die Gebäude schmeißen, in der dumpfen Hoffnung, irgendwas wird bei den Brennstäben schon noch ankommen, ist echt verzweifelt. Aber ja. So, und dann gab es eine Saarsuchung, weil nämlich die französische Justiz ihre Ermittlungen gegen den ehemaligen Präsidenten Sarkozy wegen des Verdachts auf illegale Wahlkampffinanzierung ausgeweitet haben und bei dem diverse Räumlichkeiten durchgesucht haben, hier am 3. am Dienstag. Und nachdem er jetzt nicht mehr Präsidödel ist, ist er dummerweise auch nicht mehr immun. Das heißt, man kann ihn durchsuchen, wie man lustig ist. Und in Sachen Vorratsdatenspeicherung hat die EU-Kommissarin für Innenpolitik, Cecilia Malmström, übrigens verkündet. Also dieses Jahr wird das nichts mehr mit einer neuen Version der verdachtsfreien Verbindungsvorratsdatenspeicherung. Aber Deutschland verklagen ist trotzdem hip. Das machen wir trotzdem weiter. Weil wo kämen wir auch hin, wenn wir zugeben müssten, dass wir zwar angekündigt haben, wir werden etwas ändern, aber dann schlicht und ergreifend unseren Arsch nicht in die Höhe begeben. Also frühestens nächstes Jahr zusammen mit irgendeiner E-Privacy-Richtlinie werde sich da etwas tun. Huch. Und dann gab es auch noch eine Forderung von mehreren muslimischen Organisationen, dass man doch ein Recht auf religiöse Beschneidung einführen möge. Wo ich es besonders spannend finde, dass wieder nur muslimische Organisationen da in den Vordergrund hüpfen, weil eigentlich sind auch jüdische religiöse Beschneidungen genauso eine Körperverletzung wie muslimische religiöse Beschneidungen. Wobei die Muslime wenigstens sich noch darauf berufen könnten, dass sie ja die Offenbarungen eines Herrn Christus auch in ihrem Kanon drin haben und deswegen auch eine Regelung von wegen, nein, es reicht, wenn man im Geiste sich verhielte, wie beschnitten ausreichen würden. Aber hey. So, und dann kommen wir auch ganz schnell in der Musikecke an. Da gibt es von Alison Krauss den dritten Titel aus dem Album Secrets Originals. Der heißt Midnight, ist 3 Minuten 58 lang. Bei Jamendo gefunden und gefolgt von Wilfried Schmiegler. Ja, wo kommt denn der Rechtsterrorismus her? Habe ich gerade erst bei YouTube gefunden, 5 Minuten 49. Und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Und wie man sehr schön hören kann, habe ich mir jetzt schon heiser geredet. So, und genau, für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, könnt ihr das zum Beispiel tun, indem ihr das compiblog.de in einem Webbrowser eures geringsten Misstrauens öffnen würdet, da den Eintrag zu Comport 327 Teil 1 ausfindig machen könntet und, also den Sync mache ich aber gleich, und da einen Kommentar eintragen könntet. Ihr könntet auch eine E-Mail schreiben an compiblog@gmail.com oder einen Tweet at compot adressieren oder mich bei Google Plus erwähnen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Musik und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Can drown and earth can quail. Diese Maske ist ein Symbol. Das ist Guy Fawkes, der vor mehr als 500 Jahren das englische House of Lords mit allen Bischöfen des Landes und einem Großteil des britischen Hochadels in die Luft sprengen wollte. Deshalb hat er übrigens in England bis heute einen eigenen Feiertag, weil viele Engländer sagen, er sei der einzige Mann, der zu seiner Zeit mit ehrlichen Absichten das Parlament betreten habe. Und hinter seiner Maske versteckt sich heute eine globale Protestbewegung gegen die unkontrollierbare Machtmacht der multinationalen Banken. Hackt kaputt, was euch kaputt hackt. Und wenn Sie jetzt fragen, ja, warum versteckt diese Bewegung sich denn? Dann ist die Antwort ganz einfach, weil sie beobachtet wird von den Staats- und Verfassungsschutzbehörden. Die Mitglieder dieser Bewegung kommen nämlich aus dem sogenannten linken Spektrum. Das heißt, sie sind vor allem eins, potenziell. Potenziell subversiv, potenziell radikal und vor allem potenziell gewalttätig. Die zünden sogar Autos an. Gut, jetzt hat sich in Berlin herausgestellt, dass der Verantwortliche für die meisten Autoanzündeleien nur ein völlig unpolitischer, komplett verstörter Jugendlicher war. Aber eigentlich hätten es organisierte Linksradikale gewesen sein müssen, weil die sind ja, wie gesagt, durch und durch potenziell. Das heißt, sie müssen beobachtet werden, weil sie hätten diese Straftaten ja durchaus begehen können. Und das ist eben der Unterschied zu den Rechtsradikalen. Die müssen nicht beobachtet werden, weil die begehen ihre Straftaten ja tatsächlich. Laut Bundesinnenministeriums gab es im Jahr 2010 über 800 Gewalttaten mit rechtsextremem Hintergrund. Aber da ist natürlich nichts organisiert oder vernetzt. Nein, das sind alles Einzeltäter, von denen keinerlei Gefahr ausgeht für Staat oder Verfassung. Tja, und dann kommt jetzt mehr oder weniger zufällig, mehr oder weniger raus, dass es in Deutschland einen organisierten Rechtsterrorismus gibt. Ja, wo kommt der denn her? Tja. Da sind plötzlich wieder alle furchtbar erschüttert und fassungslos. Und selbst die Bundeskanzlerin steht schulterzuckend auf dem CDU-Parteitag und sagt, es sei eine Schande. Aber Frau Merkel, das ist keine Schande, sondern die Folge einer systematischen Verharmlosung der bestens vernetzten Neonazi-Szene. Es gibt 220. Es gibt in Deutschland 220 offiziell bekannte rechtsextremistische Organisationen. Es gibt hunderte von Nazi-Seiten im Internet, in denen offen zur Menschenjagd aufgerufen wird. Es gibt in Ostdeutschland ganze Landstriche, die sind von braunen Banden kontrolliert und zu ausländerfreien Zonen erklärt werden worden. Und was passiert? Die Gelder für antirassistische Initiativen werden zusammengestrichen. Linke Jugendzentren werden geschlossen und die Opfer von rechtsradikaler Gewalt werden alleingelassen. Kann sich jemand an die Zeiten der RAF erinnern, der Roten Armee-Fraktion? Wie damals jeder, der auch nur in den leisesten Verdacht geriet, ein RAF-Sympathisant zu sein, von den Staatsschutzbehörden registriert, bespitzelt und strafrechtlich verfolgt wurde. Und heute werden gerade sämtliche Versammlungsorte der braunen Kameradschaften und Heimatfronten systematisch ausgehoben? Werden die Hetzschriften indiziert, die Musik-CDs verboten, die Webseiten gecheckt? Werden die Parteizentralen der NPD durchsucht, die Computer beschlagnahmt und die Korrespondenzen gesichtet? Also ich habe davon bis jetzt noch nichts mitbekommen. Aber wahrscheinlich passiert das nicht, weil die Staatsschützer dann gegen ihre eigenen Kollegen ermitteln würden und am Ende rauskäme, dass sie nicht nur seit Jahren von dem Wahnsinn gewusst haben, sondern ihn auch mitorganisiert haben. Und das wäre natürlich der politische Super-GAU. Und weil nicht sein kann, was nicht sein darf, deshalb wird es garantiert keine 14 Tage dauern. Dann wird die braune Suppe wieder vom Herd genommen und runtergekocht. So wie es in den letzten 10 Jahren immer passiert ist. Und dann reden wir, die wir mit Sorge und Angst die Entwicklung der rechtsradikalen Drecksbacken-Szene verfolgen, dann reden wir uns wieder den Mund fusselig und keiner hört zu. Obwohl, manch einer hört doch zu. Und der schreibt dann E-Mails, wie zum Beispiel vorgestern noch an mich, ein gewisser Herr F. aus G. Sie, Herr Schmickler und Ihr Kollege Becker, hauen und stechen verbal auf eine sogenannte angebliche rechtsradikale Szene ein, die es gar nicht gibt. Es ist vielmehr der Islamismus, der nicht nur mehr vor der Tür steht, sondern mitten im Wohnzimmer. Die Infiltration von Musulmanen und Bimbos aller Art ist in vollem Gange. Die Eroberung Europas mit Feuer und Schwert erfolgt diesmal mit Penis und Vagina. Oder auch sehr nett, die Zuschrift eines gewissen Sascha R. Komischerweise verlieren Sie kein Wort über unsere türkischen Mitbürger. Warum müssen wir diese integrationsunfähigen Menschen, schlimm genug, dass man die Menschen nennen muss, durchfüttern? Sie sollten doch wissen, dass ein Großteil der Hartz-IV-Empfänger stinkfaule Drecksäue sind, deren Tod man gut verschmerzen könnte. Falls Sie nicht antworten, werde ich Sie auch gerne persönlich aufsuchen. Sie sollten sich aber dann besser ein anderes Verhalten als Ihr übliches zulegen. Ich besitze nämlich eine Gaspistole und würde notfalls nicht zögern, sie zu benutzen. Durchgeknallte Spinner, verrückte, ausgeflippte, hört sich zwar so an, sieht aber wahrscheinlich nicht so aus.